Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Mathieu van der Poel gewinnt die 2. Etappe der Tour de France 2025 und übernimmt das gelbe Trikot von seinem Teamkollegen Jasper Philipsen. Red Bull Bora Hansgrohe hat offenbar seine Hausaufgaben gemacht und Florian Lipowitz zeigt sich auf der großen Tourbühne. Sprechen wir über die längste Etappe mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Damit hallo nach Frankreich an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, Ralf, du hast es gerade schon gesagt, du bist im Auto, Rückweg, Stau, viel los bei euch, oder?
Tour de France typisch. Also wir hatten heute Morgen schon richtig Stau zum Start. Der Start wurde ja auch 15 Minuten nach hinten verlegt, was eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Normal geht es immer pünktlich los. Und jetzt auch wieder Stau aus dem Zielort raus Richtung Hotel. Wir haben 115 Kilometer ins Hotel. Und ja, Autofahren und Geduld gehört auch zur Tour de France.
Genau, also wenn es zwischendurch mal hupt oder ruckelt, wundert euch nicht. Ralf sitzt im Auto, das gehört dann auch dazu. Kommen wir zum Rennen. Du sprichst ja immer gerne bei solchen Etappen, das war Radrennen pur. Ich habe an dich gedacht heute. War das Radrennen, wie sich Ralf Denk das vorstellt?
Ja, es war alles dabei. Also zuerst mal richtig schlechtes Wetter am Start, Regen. Es ging von den Temperaturen, aber wenn die Straßen nass sind, es waren teilweise noch enge Straßen und du weißt, du hast über 200 Kilometer noch zu machen, dann ist das schon sehr unangenehm für die Rennfahrer. Dann in der zweiten Hälfte wurde es besser, aber dann kam Richtung Küste mehr Hügel. Und es war dann richtig schnell und ja, der Vorsprung der Ausreißer war dann auch relativ schnell verbraucht. Und es wurde richtig positioniert und es war richtig Radrennen dann zum Schluss. Und der Beste auf dem Terrain hat gewonnen.
Ich habe es im Intro gesagt, das Team, so sah es aus, hat wohl die Hausaufgaben gemacht. Heute war die Positionierung viel besser. Primož Roglič, Florian Lipowitz sind mit der Spitzengruppe auch ins Ziel gekommen. Bestätigst du meine These, das Team hat die Hausaufgaben gemacht?
Ja klar, die gestrige Etappe, die ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben das ja teamintern analysiert, was kann man besser machen und heute hat die Mannschaft deutlich, deutlich besser funktioniert. Also sie hat eigentlich auch sogar richtig gut funktioniert. Lipowitz hat zum Schluss auch noch mehr attackiert und ja, wäre vielleicht ein bisschen mehr Glück oder taktisches Geplänkel gewesen im Finale, hätte er vielleicht auch heute gewinnen können. Und Primož war auch mit den Besten dann im Ziel dabei.
Über Lipowitz sprechen wir gleich noch. Wie deutlich war denn die Ansage gestern nach dem Rennen, dem Teammeeting, oder war es noch ruhig und sachlich?
Ja, die sportliche Leitung um Ralf Waldag und Enrico Gasparotto, die haben da, glaube ich, schon die richtigen Worte gefunden zwischen, ich sag's mal, Zuckerbrot und Peitsche. Und nee, aber das, glaube ich, hat gut gepasst, weil heute hat sich die Mannschaft deutlich besser präsentiert.
Florian Lipowitz, seine 2. Tour de France-Etappe, über 200 Kilometer. Schlechtes Wetter, du hast es gesagt. Dann diese Hektik, dieser Wahnsinn, der da am Ende gelaufen ist. Und dann tritt er vor dem Ziel an und 800 Meter vorher wird er eingeholt. Aber was war das heute? Stahlbad, Reifeprüfung, sind so Worte, die mir in den Sinn gekommen. Ist er heute endgültig bei der Tour angekommen?
Ja, ich denke schon. Und er hat nichts zu verlieren hier. Und wir wollen aber was gewinnen. Und wenn du was gewinnen willst, dann musst du angreifen. Wir haben jetzt nicht den Rennfahrer in unserem Kader, die heute da um einen Sieg mitsprinten können. Weil es hat der Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel gewonnen. Der ist ein Meister auf dem Terrain. Deswegen hat Florian dann auf den letzten 2 Kilometer nochmal attackiert. Und wenn das Team UAE Emirates nicht mit der Konsequenz nachführt, dann ist da auch viel möglich.
Wir haben es bei der Dauphiné schon gesehen, heute auch wieder. Ist er so ein spielerischer Typ, der dann einfach sagt, ist mir wurscht, ich probiere das jetzt einfach mal?
Ja, weil wie gesagt, was hat er zu verlieren? Wenn es ganz, ganz doof läuft, dann kriegt er vielleicht ein paar Sekunden drauf. Ja, es hat keinen Weltuntergang, aber er hat mit seiner Attacke nicht mal Zeit verloren. Das heißt, er ist in der gleichen Zeit gewertet worden wie Pogacar, wie Vinegard, wie Evenepoel, wie Roglic. Und somit hat er nichts verloren, aber man hätte viel gewinnen können heute mit dieser Etappe.
Hast du mit ihm sprechen können schon?
Ja, war natürlich super hart, sagt er, aber er wollte ja das Heft in die Hand nehmen und wollte sich zeigen, hat sich ja gut gefühlt, und warum nicht? Also ich bin da schon stolz drauf, was er gemacht hat.
Kommen wir nochmal zum Start zurück, da man eine Hörerfrage von Timo Marcinski bekommen. Er fragt, wenn man sieht, so starker Regen gleich zum Start, ändert man am Setup der Räder was? Reifen, Profil, nimm uns da mal mit oder gibt es überhaupt keine Änderung?
Wir haben von unserem Reifenhersteller Specialized einen speziellen Regenreifen. Der ist deutlich besser im Grip, aber der ist halt auch langsamer im Rollwiderstand. Deswegen sind die Rennfahrer auf Risiko gegangen. Sie sind mit normalen Straßenreifen gefahren, die wo sie sonst beim Trocknen auch verwenden. Und dann will man nicht so einen Reifen drauf haben, der wo durchaus vielleicht ein Stück weit langsamer ist. Aber Regenreifen gibt's. Ansonsten wird am Rad nichts verändert und was man halt natürlich noch tun kann, wenn es schlechtes Wetter ist, dass man sich dementsprechend kleidet.
Dass diese Startverzögerung ungewöhnlich, hat das Einfluss auf die Vorbereitung? Ich meine, was war es, eine Viertelstunde circa?
Dass der Start verzögert war, hat nicht wirklich einen Einfluss gehabt auf die Rennfahrer. Natürlich, man dann nicht mehr so viel Zeit, sich vorzubereiten, sich anzuziehen. Die sportlichen Leiter haben ihre Präsentation zur Etappe schon im Bus, quasi im Stau gemacht. Also das wurde auch alles erledigt und im Endeffekt war das jetzt nicht ein großes Drama.
Okay, ganz kurz über die Favoriten. Pogacar gefühlt konstant da vorne, auch Vingegaard macht einen guten Eindruck. Wie schätzt du es ein oder ist es jetzt noch ein bisschen zu früh zu sagen?
Ja, das sind doch Fahrer, die wohl sehr, trotz ihrer großen Kletterfähigkeit auch noch sehr spritzig sind und die haben sich gut präsentiert. Es gab also nur den Ausreißer Carlos Rodriguez vom Team Ineos, der Favoriten doch noch relativ kompakt.
Team Cofidis. 11 Rennräder wurden geklaut. Passiert dir leider immer wieder. Was trefft ihr denn für Sicherheitsmaßnahmen, dass euch das nicht passiert?
Ja, unsere Trucks sind mit Alarmanlagen ausgestattet. Die Alarmanlagen sind auf die Handys der Betreuer geschalten. Also das heißt, wenn irgendeiner versucht, da die Trucks aufzubrechen, die wo am Hotelparkplatz stehen, dann läuten sofort die Handys von den Betreuern. Das ist eine Maßnahme. Man versucht dann auch noch mechanisch das zu sichern, indem dass man ein anderes Auto vor die Truckklappe parkt. Also uns ist es noch nie passiert. Schade für Team Cofidis und aber auch ein Stück weit schade. Wir haben hier eins der größten weltweiten Sportereignisse, dass der Veranstalter uns nie Sicherheitspersonal zur Verfügung stellt, wo auch die Hotelparkplätze bewacht.
Sicherheit, das ist die Überleitung zum Hintergrund, über den ich heute mit dir sprechen will. Der Weltverband UCI will die Rennen sicherer machen, die Sturzgefahr reduzieren. Dazu wurden Maßnahmen eingeführt. Viel diskutiert wird jetzt über die Einführung der gelben Karten. Worum geht's? Bei zwei Verwarnungen in einem Rennen erfolgt eine 7-tägige Sperre, drei gelbe Karten innerhalb von 30 Tagen, eine Sperre von 14 Tagen. Ist es prinzipiell ein guter Ansatz?
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das gelbe Kartensystem für rüpelhaftes Fahren ist neu. Es hat auch schon gelbe Karten gehagelt. Auch wir hatten schon welche. Aber es gab noch keinen Ausschluss bei einer Grand Tour. Also weder beim Giro Italia noch hier bei der Tour de France wurden Fahrer aufgrund von zwei oder mehreren gelben Karten ausgeschlossen. Ich glaube, dann wäre der Aufschrei sehr, sehr groß. Aktuell läuft es so noch ein Stück weit unterm Radar, weil es hat zwar gelbe Karten gegeben, aber eben noch nicht wirklich Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob das der Königsweg ist, dass wir da mehr Sicherheit kriegen.
Ja, es sagen ja auch Fahrer prominente Namen, Tadej Pogacar, Nils Polit, dass sie nicht genau verstehen, wofür wird man denn überhaupt, wofür bekommt man so eine Karte? Hast du es verstanden?
Ja, das ist schon ein Stück weit niedergeschrieben, wenn man die Ellbogen zu weit ausfährt, wenn man die Fahrbahn einhält im Sprint zum Beispiel, Stürze verursacht während dem Rennen, dass man quasi Vorderrad des Hintermanns fährt, solche Dinge. Aber das ist schwer im Radrennen, glaube ich, klar zu definieren. Und ich persönlich bin jetzt da kein großer Freund und sehe nicht einen ganz großen Mehrwert von einem gelben Kartensystem.
Ausweitung der 3-Kilometer-Regel auf Flachetappen auf 5 Kilometer. Gute Wahl, gute Entscheidung.
Ändert wirklich nicht viel und man muss auch aufpassen, wenn man zu viel Regelwerk in unseren Sport reinbringt, dass der Fan das auch noch kapiert. Gell? Und einmal 3 Kilometer, einmal 5 Kilometer, einmal gar keine Regel gibt es ja auch bei den Bergetappen, dass quasi da die Zeit genommen wird, wie der Rennfahrer reinkommt, egal ob es Stürze gegeben hat auf den letzten Kilometern oder nicht. Also man muss schon noch versuchen, das Regelwerk einfach zu gestalten, dass es der Fan kapiert, und aber auf der anderen Seite immer wiederkehren. Also nicht jedes Radrennen mit einem neuen Regelwerk, weil dann tun wir uns als Team auch schwer. Also da ist auch noch nicht so wirklich die Konsistenz drin, wie zum Beispiel jetzt im Fußball. Fußball-Abseitsregel weltweit gleich. Immer 90 Minuten gleich. Immer 11 gegen 11 gleich. Und da ist im Radsport noch zu viel Flexibilität drin, da würde ich mir mehr Kontinuität wünschen.
Es steht jetzt eine Idee im Raum, im alpinen Ski-Weltcup, in den Speed-Disziplinen, Abfahrt, Super-G, wird ab dem kommenden Winter ein Airbag Pflicht. Gibt jetzt schon Athleten, die damit auch gefahren sind. Soweit ist man im Radsport noch nicht. Diskutiert wird dennoch darüber. Eine Art Mini-Rucksack, Halskrause in diese Richtung. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
Wir messen ja permanent die Körperkerntemperatur auf den Etappen, und glaube ich, wenn man da mit Rucksack fährt, Halskraus und so weiter, dann glaube ich, schießt es sehr, sehr schnell nach oben. Natürlich muss man für Innovationen, die wohl die Sicherheit verbessern, offen sein, aber ich sehe da auch in Richtung Airbag oder Halskrause, glaube ich, nicht den großen Durchbruch, die unseren Sport sicher machen. Und es gab ja quasi das Verpflichtende im Skiweltcup, glaube ich, auch dieses Jahr schon. Und jede Menge Rennfahrer haben sich Ausnahmegenehmigungen besorgt, warum dass sie den Airbag nicht verwenden. Es darf auch den Sport oder den Sportler nicht beeinflussen im Handeln oder im Agieren, um bestmögliche Performance zu bringen, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Genau, kann ich bestätigen, so wie du es gesagt hast, war es im Skiweltcup verpflichtend, dann kommen die Ausnahmegenehmigungen und dann ist eine Pflicht auch irgendwie ad absurdum geführt. So, jetzt geht es noch als letztes um den technischen Fortschritt der Räder. Man überlegt wohl, dass die Kurbelumdrehung zurücklegen kann, zu begrenzen und damit die Höchstgeschwindigkeit am Rad zu reduzieren. Ist das der Weg?
Ich glaube nicht, wenn man zwanghaft versucht, das Peloton langsamer zu machen, weil das ist ja auch ein Stück weit, was die Fahrradindustrie, und die Fahrradindustrie investiert Millionen in die Teams, will, dass sie die Räder für einen Amateurfahrer, für einen Hobbyfahrer schneller macht, dass das Fahrgefühl cooler ist. Und dann geht man in der Innovation wieder zurück, wo man vor 20 Jahren war. Da wird die Fahrradindustrie keine Lust mehr vor zu investieren, weil sie wollen ja quasi mit uns schnellere Räder, komfortablere Räder entwickeln. Also ich sehe hier auch eher einen schwierigen Ansatz. Es ist generell ein schwieriger Ansatz, sofern man unsere Geschichte respektieren will, dass es Radrennen auf öffentlichen Straßen stattfindet, dass wir durch die Dörfer fahren, durch die Städte fahren, dass wir über die großen Berge fahren, ist es wirklich schwierig, unseren Sport sicherer zu machen, weil auf der anderen Seite die Gemeinden, die Kommunen, die Städte natürlich immer mehr verkehrsberuhigte Bereiche einbauen mit Kreisverkehren, mit Speedbumps, mit Fahrbahnverengungen. Das steht natürlich im Radrennen, wenn das da durchgeht, alles im Weg und muss umfahren werden. Das wird nicht abgebaut. Kreisverkehr, der bleibt einfach bestehen, wenn die Tour de France kommt. Und das ist eben schon eine Herausforderung. Aber wie gesagt, wenn man die Geschichte respektieren will, ist es schwierig. Eine Idee, was ich nicht ganz verstehe, dass man das nicht öfters umsetzt, dass man so Zielrunden integriert, wie gestern, wie heute, dass man sagt, okay, die letzten 20, 30 Kilometer fährt man zweimal. Man startet vielleicht nicht ganz so weit weg vom Etappenziel, sondern ein Stück weit näher, aber man fährt das Finale zweimal, dreimal. Dann können sie die Rennfahrer auch, sage ich mal, die Schwierigkeiten besser einprägen, als wie, so wie es heute ist, dass sie quasi die Strecke nicht kennen im Finale. Und das wäre meiner Meinung nach ein Stück weit, wo wir unseren Sport sicher machen können.
Okay, dann danke für die Einblicke und auch für den Ideenvorschlag. Schauen wir auf morgen, auf den Montag. 178 Kilometer werden gefahren. Von Valenciennes geht es nach Dünkirchen. Nur ein Anstieg der vierten Kategorie ist im Profil. Was erwartest du? Sieht sehr stark nach Massensprint aus, oder?
Wenn das Wetter einigermaßen gut ist, also wenn Wind oder die Windstärke sich in Grenzen hält, wenn keine anderen Vorherkommnisse da sind wie massiver Regen, dann glaube ich, sehen wir morgen den ersten Sprint Royal bei der diesjährigen Tour de France. Normal hätte es ihn ja gestern schon geben sollen, aber es war ja eine Spitzengruppe mit plus minus 30 Rennfahrern gestern vorneweg. Also es waren die großen Sprinter Tim Melier oder auch Jonathan Milan gestern nicht vertreten. Sie konnten nicht ins Finale eingreifen. Ich glaube, das ist das Ziel morgen.
Sprint Royal mit Anfahrer von Poppel, Finisher Mois, denkbar, möglich?
Ich denke schon, sie haben heute schon Körner auf der Strecke gelassen. Sie haben sehr viel gearbeitet, sowohl Dani van Poppel als auch Jordi Mois beim Positionieren für unsere beiden Spitzenfahrer, Lipovic und Roglic. Aber ich glaube, dass er sich gut erholt.
Okay, dann schauen wir uns das an, ob sie dabei waren, ob sie überhaupt zu diesem Sprint Royal kommt und wie er dann letztlich ausgegangen ist. Das war's für heute von der zweiten und längsten Touretappe. Ich sage wie jeden Tag vielen herzlichen Dank und Grüße an Ralf Denk.
Schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.